Willkommen zu Berührungsorientiert, deinem Podcast für mehr Berührung, Verbindung und Körperbewusstsein in deinem Leben. Ich bin Marion, Shiatsu-Doula, Körper- und Atemarbeiterin, Yogini und Mama von 2 Töchtern. Ich begleite Frauen und Mütter auf ihrem Weg zu mehr Verbundenheit zu ihrem Körper, zu ihrer inneren Stimme und zu sich selbst. Mit diesem Podcast möchte ich tiefer in die Welt der Körperarbeit eintauchen, dir Möglichkeiten aufweisen und Impulse geben für einen ganzheitlichen Zugang zu deiner Gesundheit und zu deinem Leben.
Kerstin, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich habe dich heute als Gast zum Thema Babyweinen begleiten. Und du bist Therapeutin, du machst Schreibabyambulanz und befasst dich mit dem Thema Schreibabys. Mhm. Magst du ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du, was machst du?
Das ist immer eine gute Frage. Wer bin ich denn eigentlich? Das weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Nein. Ich bin Kerstin. Ich wohne in Köln und biete hier vor Ort eben auch eine Schreibabyambulanz an, aber nicht mehr lange, weil ich nächstes Jahr nach Dänemark ziehe. Ich arbeite auch überwiegend online und begleite Familien und Frauen bei so Fragen in ihrem Leben, wenn sie nicht verstehen, zum Beispiel, was ihr Kind ihnen sagen will, oder wenn sie merken, dass in ihrer eigenen Kindheit Themen waren, die sie einfach noch anschauen wollen und die sie jetzt im Leben noch begleiten. Da begleite ich Familien und Frauen dabei, diese Fragen zu klären und zu lösen.
Das klingt spannend schon mal, ja. Was ist das Thema Babyweinen? Also ich merke es selbst natürlich bei meinen Kindern bemerkt, dass es ziemlich aus der Bahn werfen kann. Mhm. Wann kommen die Frauen zu dir?
Ja, genau deswegen, ne? Weil das ist ja was, dann kommt so ein Baby auf die Welt und du denkst so alles, ne? Was schön immer gezeigt wird in den Zeitschriften, ist alles so toll, man hat ein Wochenbett, ist alles nur kuschelig und so. Dann ist vielleicht auch die Geburt nicht so optimal gelaufen und dann schreit das Baby, oder auch wenn die Geburt optimal gelaufen ist, kann ein Baby auch schreien und dann kann es auch exzessiv schreien und dann steht man da und ist auf einmal komplett, merkt, wie das eigene System da gar nicht mehr mit zurechtkommt. Oder auch wenn man früher mit anderen Babys, wenn die geweint haben, klar kam, dass gar kein Problem war, beim eigenen Baby ist es immer eine andere Geschichte. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich hatte auch eine Hausgeburt. Trotzdem gab es da auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Und unsere Kleine hat sich das auch rausgeschrien. Und auch da habe ich gemerkt, wie es mich auch antickt. Und zum Glück habe ich ja mein Wissen, aber das Gefühl ist immer noch wieder was anderes. Und auch da habe ich die Situation wirklich selber auch spüren dürfen, wie ist es denn, wenn das eigene Baby so schreit. Und das ist einfach eine Ausnahmesituation, eine Notsituation. Und da gibt es, also das lohnt sich, dahin zu schauen und das zu lösen und zu gucken, oder zu wissen, es gibt Möglichkeiten, das zu begleiten. Und auch nicht, ne, mein Ansinnen ist ja, dem Kind zuzuhören. Und nicht das Weinen wegzumachen, weil das ist ja was, wir wollen es ja wegmachen, weil es uns so schmerzt. Und das ist tatsächlich unser eigener Schmerz. Da wir selber ja meist, unsere Generation und die vorangegangenen Generationen, das sind einfach noch, da wurde einfach noch viel Schreien gelassen, alleine im Zimmer oder irgendwo draußen an der frischen Luft im Kinderwagen. Aber auch wenn die Eltern schon fortschrittlicher waren und ihr Baby nicht schreien lassen wollten alleine, dann haben sie ihr Baby aber meist abgelenkt. Und das wird ja heute auch ganz, das ist einfach in uns drin. Wir wollen das dann schnell machen. Wir sind zwar bei unserem Baby, aber wollen das dass das Weinen aufhört. Und das Weinen ist tatsächlich aber ganz wichtig. Es ist eine Kraft, die daraus will. Es ist etwas auch wichtig, um etwas zu lösen, um diese Anspannung auch rauszubringen. Und da ist es wichtig, dass wir als, ich erzähle direkt mal, wie es funktioniert, dass wir als große Menschen den Raum öffnen und diese Gefühle da sein lassen, dass sie da sein dürfen, dass das Baby spürt, ich darf alles rauslassen und ich bin gehalten. Ich werde gehalten, es ist eng, warm, ich bin hier in Sicherheit und ich darf es erzählen, weil die haben einfach noch keine andere Möglichkeit. Ne? Die können nur weinen, die können noch nicht erzählen und sagen, boah, das war richtig scheiße, wie ich jetzt aus deinem Bauch rausgekommen bin. Das war richtig doof für mich. Sondern die können einfach nur weinen. Und in Tibet sagt man sogar, jede Geburt ist traumatisch. Also es muss auch gar nicht so sein, dass es so viele Eingriffe gab, sondern das ist einfach dieser Übergang, ich sage immer, aus dem All-Inclusive-Hotel, ne? wo die Nahrung kommt, wo alles schön eng ist, kuschelig, warm, Temperatur ist perfekt, man ist total verbunden. Und dann hier raus in die Weite, wow, man wird vom Wassertier zum Landtier, man atmet auf einmal, ist die Schwerkraft da. Und dann muss man sich auch noch selber ums Essen kümmern, indem man merkt, es kommt ja gar nichts mehr rein in meinen Bauch, ich muss aber mich jetzt mitteilen. Und dann sind so viele Geräusche da und alles, das ist schon krass. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass die Tibeter da sagen, das ist schon immer einfach ein krasser Übergang. Mhm. Genau. Ja, und wir können da lernen zuzuhören und so dem Kind leichter zu machen. Mhm. Das ist allerdings eine Herausforderung. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Du hast das gerade schon alles so schön irgendwie gezeichnet, das Bild. Mhm. Für mich war das auch ganz, ich begreife das auch jetzt, dass das jede Geburt eben traumatisch ist und verstehe jetzt erst, dass einfach dieser Übergang, so wie du das beschreibst, das ist ein Übergang, so wie dann vom Leben in den Tod, mhm. wo wir sowieso schon alle Angst davor haben, da kann man sich ja schon mal vorstellen, was das für eine Angst sein muss. Oder vielleicht ist die Angst gar nicht da, die Babys wissen es wahrscheinlich ja gar nicht, aber es ist so ein Punkt, wo etwas passiert, über Stunden, da sind dann die Wehen, es ist plötzlich alles anders. Mhm. Und dann drängt man sich durch diesen Gebärmutterhals und es ist eng und ja, so wie du sagst, plötzlich ist man in der Schwerkraft. Du hast es wirklich jetzt gerade sehr schön erzählt, wie sich das wohl anfühlen muss. Mhm.
Mhm. Nicht so ohne. Und manchmal, ne, oder wenn man zum Beispiel eine Bauchgeburt hat, dann ist es ja auch so, dass viele Babys einfach dieses, das ist mir auch mal wichtig zu sagen, die haben diesen Weg durch den Geburtskanal nicht gehabt. Und das ist auch was, da fehlt ein Teil des Programms. Das ist ja ein Programm in uns, dass wir uns auch abstoßen und da durchgehen. Das ist in uns drin. Und dieser Teil fehlt. Und das ist auch, da ist irgendwas nicht zu Ende gekommen und sowas. Das ist auch was für, auch nochmal etwas, was immer zu bedenken gilt. Und es ist dieses, dass dieses Kind, da wirken ja Kräfte von, ich glaube, bis zu 60 Kilo auf dieses Baby. Und es gibt einmal so eine Landkarte vom ganzen Körper. Also ich spüre mich einmal von Kopf bis Fuß. Ich kriege einmal mit, wo meine Grenzen sind, meine Körpergrenzen. Und das fehlt eben den Kindern auch. Und das ist eben auch etwas, was noch häufig dann auch noch dazukommt. Und was man aber alles nachholen kann, das ist mir immer wichtig, ne? Und was die wenigsten wissen und wo die wenigsten Familien begleitet werden, das ist etwas, was immer noch viel zu selten gemacht wird, leider. Mhm. Und so gehen diese Kinder immer mit diesem Gefühl, irgendwas ist noch nicht vollendet oder ich bin noch nicht so ganz da, ja häufig noch durch die Welt. Auch so ein Punkt, ja. Ne? Genau. Ja.
Deswegen auch in der Körperarbeit ist es so schön, mit den Kindern dann zu arbeiten. Mhm. Und den Druck zu geben.
Ja.
Erfahren, mit dem Körper zu arbeiten. Machst du das auch in deinen Therapien dann? Mhm. In der Begleitung?
Genau. Es gibt so eine Kaiserschnittmassage, mhm. wo die Kinder einmal durchgedrückt werden, vom Kopf bis Fuß. Und da ist es so, also manchmal auch ganz unangenehm, weil für die das erstmal so, kann auch ganz schwierig sein. Es gibt einfach Varianten, ne? Oder man fängt irgendwo anders an, erstmal an den Füßen, dass einfach auch eine Erdung stattfinden kann. Mhm. Ich denke mal, da ist ja bei dir auch sehr ähnlich. Mhm. Und total wertvoll, dieses nachzuholen, genau.
Mhm. Also es ist schon so, wenn man sich umhört in anderen Kulturen, dass schon eigentlich die Massage total wichtig ist im Wochenbett. Also die Mütter schon, aber auch, dass die Babys, die Kinder ganz anders gehandhabt werden und dass Massage so im Mittelpunkt steht.
Ja.
Hast du das auch erfahren? Oder siehst du das in anderen Kulturen irgendwie?
Mhm. Genau, da wird ja, ne, auch in Indien und so, da wird einfach viel angefasst, viel berührt, viel. Da wird der Körper einfach, da gibt es viel Kontakt und ist ja sowieso, dass in anderen Kulturen, da werden die Babys einfach auch, sind immer am Körper dran. Das ist auch etwas, was für mich auch, was einfach eine Grundlage ist, dass wir in Verbindung sind und bleiben als Baby. Genau, ist auch wichtig. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich immer sage, wenn, wir sind ja eigentlich auch Säugetiere und andere Säugetiere, wenn die auf die Welt kommen, die können ja so zum Beispiel schon laufen. Und dann sage ich mal, wann fangen wir an zu laufen, so zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr? Mhm. Das heißt, wir sind ja noch ein Stück zurück. Also wir brauchen ja noch viel mehr. Wir brauchen noch diese Enge, wir brauchen noch diesen Halt, wir brauchen noch so ein Stückchen Gebärmutter nachholen. Und das haben wir ja tatsächlich in unserer Kultur oft verlernt, dass wir eher, das steckt ja in vielen Köpfen noch drin, dass das Kind weglegen, dass man sagt, verwöhne das Kind nicht, nimm das nicht hoch, wenn es schreit. Lass es doch mal liegen, es muss doch mal lernen, jetzt selbstständig zu werden. Und dabei ist das noch gar nicht möglich für so ein kleines. Es ist natürlich schon perfekt auf der Welt, aber es braucht, ich wollte gerade unfertig sagen, aber ist es ja nicht, das Baby ist ja schon, es ist ja perfekt. Aber es braucht uns noch als Halt, als Stütze, als Anker, als sicheren Hafen und als Leuchtturm, sage ich auch immer. Ne? Auch gerade beim Wein sind wir der Leuchtturm, der durch die stürmische See ans sichere Ufer begleitet und stabil da steht und nicht von den Wellen mitgerissen wird. Das passiert nämlich, wenn man selber mitleidet, dann ist der Leuchtturm nicht stabil, dann kippt er um und da leuchtet dann nichts mehr. Genau, deswegen ist es so wichtig, dass man immer gut für sich sorgt und sein Baby ganz eng bei sich hat, ganz viel Körperkontakt gibt. Ja.
Ja. Das Leuchtturmsein, ich habe gerade vorhin durch dein Profil nochmal gescrollt und so nach Wörtern gesucht und Themen, Schlagwörtern, und da war das Leuchtturmsein eins deiner Videos. Und ich mag das Wort so gerne oder diesen Begriff als Ganzes, sich als Leuchtturm zu betrachten, als Elternteil. Und dann hast du in dem Video noch gesagt, dass ja der Leuchtturmwert dann noch innen einheizt.
Ja, genau.
Was heißt das? Was bedeutet das?
Ja, also was wir uns, oder was auch oft passiert ist, dass man stellt sich einen Leuchtturm vor und der steht ja so starr da. Und das ist ja was auch tatsächlich ganz oft mit uns passiert. Wenn wir in einer Notsituation sind, dann versuchen wir zwar unser Kind zu halten, aber wir erstarren innerlich. Das kann passieren, ne? Und wenn wir erstarren, sind wir auch nicht in Verbindung. Deswegen sage ich, der Leuchtturmwetter hat eingeheizt, es ist warm, wir bleiben innerlich warm, wir bleiben flexibel, wir bleiben im Kontakt. Das ist so etwas, also man kann es auch so beschreiben, es gibt so ein Window of Tolerance, so ein unser Toleranzfenster, und das ist bei uns in der Regel nicht so riesig, das ist etwas kleiner. Und das heißt, wenn wir oben rauskippen, dann sind wir in völliger Panik, dann sind wir, dann ist unser Körper, unser System voll im Ausnahmezustand. Und das ist ja was man, das kennt man ja manchmal, ne? Da ist man voll, total aufgeregt. Und es reguliert sich aber immer wieder ins Toleranzfenster runter und so. Aber es gibt auch den Bereich unterhalb. Und das ist eben diese Erstarrung, dieses, ich mache mich zu, das fällt auch gar nicht so auf. Ne? Das ist einfach etwas, dass man da auch ruhig ist. Und das ist so eben das, was ich so meine, dass man so erstarrt ist, dass man eigentlich da sitzt und es sieht so aus, als ob man sein Kind hält und man glaubt es auch. Und da darf man immer wieder in sich hineinspüren, bin ich noch präsent? Bin ich noch da? Bin ich gerade noch in meinem Körper? Da sind zum Beispiel auch Übungen wichtig, dass man immer wieder auf seine Atmung achtet. Ne? Bin ich hier gerade, atme ich tief? Oder bin ich gerade kurzatmig? Das ist zum Beispiel auch ein Zeichen von Erstarrung und Enge, dass der Atem nicht mehr fließt. Und spüre ich mich gerade oder bin ich außerhalb von mir? Ne? Ganz oft sind wir nämlich außerhalb unseres Körpers und gar nicht mehr bei uns. Und da immer wieder hineinzufühlen, hineinzuspüren. Und dann komme ich auch wieder aus der Erstarrung raus und bin dann eben auch wieder, wenn ich bei mir bin, kann ich auch wieder in Verbindung sein. Und das spürt das Baby eben auch. So, ne, sagen viele Eltern, ja, ich halte doch schon mein Kind und ich höre doch zu, aber es hört nicht auf. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass das Baby wirklich merkt, ah, mir wird hier zugehört und dann hauen die so richtig nochmal einen raus und dann wird es aber auch wieder besser. Oder die merken, ja, irgendwas, die versuchen es, aber ich merke keinen Kontakt, ich spüre den Kontakt nicht. Und dann schreien die natürlich auch, wenn die die Verbindung nicht spüren, weil wir selber gerade nicht verbunden sind mit uns selber und einfach nur da sitzen und erstarrt sind. Ne? Und da ist es halt immer wichtig, immer wieder zu spüren, immer wieder in sich hineinzufühlen, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich jetzt? Oh, ich atme mal tief durch. Genau, und da gibt es verschiedene Wege auch, um wieder in den Körper hineinzukommen und Tools, die man dann machen kann, um ja wirklich wieder da zu sein. Genau.
Das ist wirklich etwas, was man dann lernen muss in dem Moment, ne?
Genau, wo der Kopf das erstmal weiß und wo es dann in den Körper irgendwann übergeht. Je öfter man das macht, je öfter man auch diese Situation durchbricht, dieses Reizreaktionsmuster, das kommt ein Reiz und ich gehe in die Erstarrung oder ich gehe in die Übererregung. Und je öfter man da merkt, ah, okay, ich atme jetzt erstmal. Okay, jetzt gucke ich mal, wie sind denn meine Schultern? Ah, also je häufiger man das macht, desto schneller kommt man da auch wieder raus. Und dann erinnert sich der Körper dran und merkt schon beim ersten Atemzug, ah, okay, ah, ich darf mich ja entspannen, stimmt, da war doch was. Das geht dann mit der Zeit etwas besser und sicherer, genau.
Ja, das Schwierigste ist wahrscheinlich wirklich, das mal zu erkennen. Und meistens ist es ja so, dass dann, so wie du gesagt hast, manche Eltern wollen das Baby ja nicht schreien lassen. Es geht ja tendenziell eh schon in diese Richtung. Und dann kommt die Ablenkung. Dazu hast du auch einige Videos gemacht. Was heißt Ablenkung? Und warum ist das schlecht?
Also es was ich ja auch immer sage, ist, wenn du als Mama gar nicht weiter weißt und so, ist das schon auch okay, mal abzulenken. Weil es bringt auch nichts, wenn man da eben nur sitzt und erstarrt ist. Mhm. Ne? Das ist auch nicht Sinn der Sache. Dann geht das eigene Nervensystem nur auch, geht hoch und runter und das ist auch doof. Das bringt dem Baby auch nichts. Da darf man dann auch mal ablenken. Jedoch, was mir immer wichtig ist, dass man das versteht, dass das Ablenken ja kein Zuhören ist. Und dass das Baby dann ja auch erfährt, okay, ich habe ja eine Not, aber ich werde nicht angehört, sondern machen jetzt irgendwas, ja, um mich abzulenken. Das funktioniert dann vielleicht auch mal kurzzeitig, aber das innere Bedürfnis, das wirkliche Bedürfnis wird dann nicht gesehen und nicht gehört. Und wenn man das natürlich zu oft macht, dann lernt eben ein Baby ja schon, das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig und stellt es ab. Also es kann ganz schnell gehen, es kann auch eine Weile dauern, aber das ist natürlich was das Baby dann jedes Mal erfährt. Und da ist es mir wichtig, und das kann man aber auch später noch nachholen, ne? Auch wenn ein Kind oder die Kinder schon größer sind, dass man da auch anfängt zuzuhören und wirklich hinzuspüren, was braucht mein Kind denn jetzt gerade. Oder wenn es zum Beispiel, ne, Kinder, die vielleicht geschrien haben und dann aber irgendwann aufgehört zu haben zu schreien, weil man denen jetzt, weil man noch nicht so in der Lage war zuzuhören, die haben häufig, die sind dann vielleicht in der Autonomiephase nochmal so, dass sie viel Wut haben und sich einfach hinschmeißen und alle doof finden und immer nur Nein sagen. Und das, da hat man dann wieder die Chance hinzuhören und zu sagen, boah, ja, du bist jetzt richtig wütend. Und dass man da schaut, dass man da die Gefühle auffängt und sein lässt und auch nicht wieder versucht abzulenken, sondern da darf man dann wieder hinschauen und zuhören. Oder später, ne, in der Pubertät oder so. Das ist auch eine super Zeit. Da kann man das auch noch holen. Es ist nie zu spät. Also ich, ne, finde, selbst bei Erwachsenen können wir das auch noch üben. Ich übe es auch mit meinem Partner zum Beispiel. Der ist auch immer noch oft wütend, weil der als Kind diese Integration dann nicht hatte, nicht gehört wurde. Da ist halt oft noch sehr viel Wut, wenn er sich nicht gehört, gesehen fühlt oder er selber etwas nicht schafft, so wie er es gerne möchte. Und da übe ich auch noch, dazu zu hören und einfach das sein zu lassen und da zu sein. Ne? Da bin ich auch immer, oh nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, schlechte Laune. Und da darf ich auch noch üben. Also das ist einfach, ja, es ist, ne, immer wieder ein Prozess.
Ja. Yeah. Was gilt für dich als Ablenkung?
Also es gibt ja so die klassischen Methoden, dass man anfängt zu hüpfen auf den Ball. Das ist tatsächlich auch eher ungünstig, weil dadurch ist ein Kind, was eh schon vielleicht auch sehr eher reizoffen ist, vielleicht eben auch durch eine noch zusätzlich noch traumatische oder eine Geburt mit sehr vielen Eingriffen. Sind so Pizziball-Hüpfen zum Beispiel, das gibt dann noch mehr Reize und das ist dann einfach noch ein zu viel und das Kind beamt sich irgendwann weg. Die schlafen dann ein, aber dieses Ganze, die kriegen diesen Reiz gar nicht reguliert und der arbeitet dann noch weiter. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich dazu raten möchte, das nicht zu machen, dann kann man lieber den Elefantengang machen, findet man auf meinem YouTube-Kanal. Weil da stampft man. Und das hemmt Reize eher im Körper, ne? So Gleichgewichtsreize. Das andere ist so ein Gewippel. Das machen ja auch viele Eltern, die stehen immer so vor einem, wenn das Baby eben so ein bisschen muckt und so, dann wippeln, fangen die schon automatisch an zu wippeln. Und ich sage dir immer, kannst du einmal ganz kurz einfach stehen bleiben. Ach ja, ja stimmt. Ich mache das schon automatisch. Ja, probier mal aus. oder weißes Rauschen, das ist halt auch wieder ein Ton noch zusätzlich, auch wieder nochmal ein zusätzlicher Reiz, ist auch okay, ne? Das ist, kann ja auch einfach beruhigen, aber es ist wirklich, es kann zuhören, stundenlang durch die Gegend rennen, Auto fahren, so eine Wippe, Federwiege oder so mit Motor ist halt auch wieder ein zusätzlicher Reiz. Ist alles mal okay, ohne Motor, würde ich da dann aber sagen, ne? Wenn ein Baby so in so einer engen Hängematte liegt oder so, das ist schon auch mal okay, um mal aufs Klo gehen zu können oder sowas, schon. Ne? Nur es sollte kein Dauereinsatz sein. Es geht einfach immer darum, dass man wirklich auch anfängt zuzuhören. Mhm. Genau, das sind so die klassischen Methoden. Oder tatsächlich nur, also Stillen ist total wichtig. Gerade in den ersten Lebenswochen ist es ja, ne, ist es super wichtig, auch viel zu stillen und Clusterfeeding zu machen. Nur wenn die Kinder nachher schon älter sind, größer sind so, und nachher schon nachher bald ein Jahr werden oder so und da immer noch extrem viel gestillt wird und so, dann sollte man mal schauen, ob es nicht manchmal eher darum geht, das Kind ruhig zu kriegen, anstatt dem zuzuhören. Also so, das ist einfach auch nochmal so ein Punkt. Wie gesagt, in den ersten Lebenswochen, ersten Monaten ist es auch okay. Aber da auch da immer zu schauen, vielleicht auch noch ein bisschen das auch zuzuhören. Trotzdem, ne, Stillen einfach auch wichtig. Und auch die Milchbildung muss ja auch erstmal stattfinden. Deswegen ist Clusterfeeding einfach auch wichtig. Also viel zu stillen, also viel.
Ja.
Ja, nur nicht immer.
Ja.
Genau.
Also du sagst schon, in den ersten Wochen ist das, ja, stimmt, das Clusterfeeding ist einfach relevant für die Umstellungsphasen.
Genau. Und trotzdem aber auch immer zu schauen, oder wenn, ne, wenn einfach, will mein Baby jetzt auch, manchmal ist es ja auch so, dass die Mutter übersprudelt vor Milch dann auch schon, und da auch mal zu gucken, vielleicht jetzt einfach auch mal zuzuhören, wenn du einfach weißt, dein Baby hat gerade einfach massig an Milch getrunken, und dann einfach auch die Chance zu geben, zuzuhören. Es gibt ja auch Kinder, die sind dann so voll, dass sie einfach auch ständig spucken, weil die einfach auch noch so unter Anspannung sind. Und der Magen ist ja ein Muskel. Und wenn der unter Anspannung ist, dann kommt es einfach auch wieder raus. Diese Speikinder da zu gucken. Auch mal eine Pause zu machen und zuzuhören. Genau.
Ja, da gibt es auch, man sagt ja, das stoßt mir auf. Und wenn wir einfach irgendwas haben, was uns nicht passt, das muss dann oben raus. Und
das muss raus, genau.
Ja. Das CM ist halt die Magenenergie, die kommt dann nach oben. Die fließt nicht mehr nach unten, wie sie soll, sondern die möchte oben raus. Das ist dann irgendwie was durcheinander geraten.
Ja, das stimmt.
Da kann man auch dann mit Berührung, also jetzt zum Beispiel im Shiatsu, dann nach unten leiten, die Energie nach unten bringen, wieder mit Berührung, mit Druck, ein bisschen. Aber natürlich, ja, immer dabei zuhören und auf die Bedürfnisse achten, was schaut. Also was braucht das Baby
im
Moment?
Ja, schön.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, die Geburt des Kindes, aber also ich weiß ja von dir, dass du auch deine eigene Geburt schon durchgemacht hast. Und das finde ich so spannend. Aber auch hinsichtlich eben den Themen, die wir als Eltern mitbringen in die Elternschaft. Unsere eigene Erziehung, die letzten Generationen. Ich kann gar nicht zählen, wie lange das zurückgeht. Was da an Dingen erzählt wurde. Übers Verwöhnen, übers nicht schreien lassen, also übers schreien lassen. Und wie spielt da unsere eigene Geburt eine Rolle? Eigentlich, was reizt, was triggert uns da?
Ja, also super, super wichtig. Es ist im Grunde, es fängt ja eigentlich schon mit der Zeugung an. Ne? Geburt ist für die meisten noch so verständlich, aber im Grunde geht es noch viel tiefer. Es ist schon, und das habe ich jetzt einfach auch nochmal so gespürt durch dieses Thema, meine eigene Geburt nachholen. Denn auch ich will zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, wie uns das später noch beeinflussen kann. Du kennst mich ja, ich erzähle gerne, ich mache YouTube-Videos, ich erzähle auf Instagram auch ganz gerne was. Ich schaffe es nur nicht, an meinen Podcast rauszubringen. Ja? Und warum schaffe ich das nicht? Da ist ja nur meine Stimme zu hören. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe, krass, was ist denn das? Und es ist so, dass ich bin zu früh geboren, 4 Wochen lag 6 Wochen allein im Krankenhaus, habe gar nicht geschrien. Das heißt, ich habe sofort abgestellt. Wahrscheinlich habe ich gemerkt, ich war so im Schock, weil ich auch sofort ja weggenommen worden bin, dass ich gemerkt habe, ich muss mich in mich zurückziehen. Und das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, das war nicht nur nach der Geburt schon so, sondern auch schon während der Schwangerschaft, dass meine Mutter vermutlich gar keinen Kontakt zu mir aufnehmen konnte und dass ich mich, es gab Methoden, um dieses Gefühl wieder hervorzuholen in diesem Zyklus, also ich mache einen Geburtszyklus, der geht über 9 Monate, da gibt es schon 2 Teile. Und da ging es eben auch darum zu spüren, wie war es denn auch eigentlich in der Schwangerschaft für mich? Und da war wenig Kontakt. Und warum bin ich einfach auch zu voll durch einen Monat früher schon auf die Welt. Da gibt es ja Gründe. Und ich habe mich immer weggebeamt. Und das habe ich heute noch, dass meine Energie manchmal eher, dass ich eher schlapp bin und ich gerne viel schlafen kann. Es hat sich schon verändert. Ich habe da ja viel einfach dahin geschaut und viel schon verändert für mich. Aber ich, wenn mir etwas zu viel ist, also ich könnte mich sofort hinlegen und schlafen. Das ist einfach in mir drin, das ist mein Muster. Ja, und da wurde mir so klar auch, ne, einfach, und also in diesem Geburtszyklus, das erste war die Seelenaufstellung. Eine Aufstellungsarbeit, und da wurde die Seele aufgestellt. Und da wurde die Situation dargestellt, wie war es denn noch vor meiner Zeugung und wie kam es zu dieser Zeugung? Mhm. Und dahin zu schauen, wie, und das war mein, das ist eigentlich mein Glück und ich glaube auch meine Ressource, denn ich bin tatsächlich, und das haben meine Eltern, die sind auch getrennt, aber die haben das beide gesagt, ich bin wirklich in Liebe gezeugt worden. Übrigens in Wien. Ja, genau, auf einer Reise in Wien. Das wussten wir beide genau, wann das war. Und das ist schön und ich glaube, das ist eine Ressource, dass ich wirklich in dieser Liebe, in dieser Energie entstanden bin. Und alles, was danach kam, war nicht so dolle, weil meine Mutter hatte zum Beispiel auch vor mir eine Fehlgeburt. Im fünften Monat kam sie ins Krankenhaus mit Blutung, ist in Narkose gelegt worden und als sie aufwachte, war nichts mehr da. Und da wurde nie drüber gesprochen, da war nichts. Und dieses Kind habe ich in dieser Seelenaufstellung erstmal sichtbar gemacht. Also dieses Kind habe ich aufgestellt. Und es war noch so halb da und diese Energie dieses Kindes, die wurde ja nie... Das ist ja auch etwas, was im System noch so drin ist. Das Kind wurde nie betrauert. Und das war in dieser Situation auch erstmal so, die meine Eltern da quasi die Stellvertreterrolle eingenommen haben. Die wollten das erstmal gar nicht so sehen und gar nichts damit zu tun haben. Und wir haben dann das nachgeholt und geguckt, was braucht zum Beispiel meine Mutter, damit sie dieses Kind betrauern kann. Und da kam die ganze Familie, da kamen ganz viele Frauen aus der Ahnenreihe und die haben sie unterstützt. Und auf einmal hat diese Frau, die meine Mutter dargestellt hat, so geweint, so bitterlich geweint um dieses Kind. Und hat dieses, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, oh, wenn ich darüber rede. Und es wurde so Abschied genommen. Und dieses Kind, es war halt auch so geweint, dieses tote Kind. Mhm. Und es war eine Frau und sie meinte auch, sie wäre ein Junge gewesen. Ne? Und also mein Bruder, und es war so schön. Danach konnte dieses Kind, also die Frau lag nachher da und war ganz entspannt. Die konnte gehen, die wurde eingewickelt und es wurden Blümchen draufgelegt. Die wurde einfach gesehen und verabschiedet. Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Echt. Und es war sowas, das war immer noch in unserem, hing immer noch in unserem System drin. Und diese Erfahrung jetzt auch zu machen, dass erstmal auch dieses Kind gesehen wurde, hat für mich gefühlt schon großen Schmerz aus meinem System, aus meiner Umgebung irgendwie rausgeholt. Und danach fing auch bei mir ganz viele Dinge an zu fließen. Also den Podcast habe ich immer noch nicht gemacht, aber ganz viele andere Dinge. Und danach kam danach wurde einfach diese Geburt nochmal nachgeholt. Erstmal wurde mir bewusst, wie krass Schwangerschaft und Geburt für mich waren, weil ich da so einen kleinen Einblick über bestimmte Techniken nochmal bekommen habe. Und dann wurde ich schön geboren nochmal. Das heißt, ich hatte Eltern, die Kontakt zu mir in der Schwangerschaft aufgenommen haben, die nach der Geburt mich einfach nur gehalten haben. Ich wurde nicht weggelegt. Ich war einfach nur im Arm von einer Frau, die da meine Mama war und wurde einfach nur gehalten. Ich habe da einfach nur gelegen und habe gemerkt, ich will einfach nur hier liegen und gehalten werden. Und dann kam auch schon mal von außen, oh, will die kleine Kerstin jetzt nicht mal gucken und so. Und dann meinte meine Mama war, nein, Kerstin will einfach nur gehalten werden. Und die hat das so gespürt, das war so schön. Ne? Und das war einfach auch so eine Riesenressource, das nochmal zu spüren, wie es sein kann, wie man auch geboren werden kann. Und das, ich sage immer, es ist nie zu spät, im Leben Dinge nachzuholen. Und selbst das jetzt, ich bin jetzt 44, das jetzt nachgeholt. Ich könnte diese Geburt, glaube ich, noch mehrmals nachholen. Ne? Das ist so eine Ressource, die kann ich mir immer hervorholen, aber es ist darf ich jetzt immer noch mal wieder nachnähren. Und das hat aber auch schon wieder ganz viel gelöst. Und das hat mir auch Sicherheit gegeben, auch noch mal, ja, auch Dinge anzusprechen. Auch, ne, auch öffentlich noch mal andere Themen anzusprechen, die mich bewegen. Und so, das sind auch so Sachen, die jetzt danach einfach auch entstanden sind. Und genau, das, deswegen ist es einfach, es ist nicht egal, wie wir entstehen. Es macht immer was mit uns. Und es ist, aber es hat auch, glaube ich, immer einen Sinn. Also, und man kann vieles nachholen und wir können einfach auch vieles heilen, auch später noch. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir als große Menschen dahin schauen, wie war es denn bei uns? Also, so
ja.
Finde ich für mich wichtig.
Es ist total ungewöhnlich. Also, wie ich das erste Mal gehört habe, man kann die Geburt nachholen zum Beispiel. Und das ist schon jahrelang her. Da war das für mich so, what? Ernsthaft. Und immer mehr begreife ich die Wichtigkeit, wie wir geboren werden, und aber auch die Zeugung. Und da ist auch im Chinesischen wird ja der Geburtstag nicht von der Geburt gerechnet, sondern eigentlich ab der Zeugung. Ich weiß nicht, wie es in der Realität gehandhabt wird, aber man rechnet einfach diese Zeit auch dazu.
Ja.
Wird auch in der, also energetisch dazu gerechnet, in der Entwicklung der Energien, die wir in uns tragen, da entsteht einfach unsere Essenz schon bei der Zeugung, bei der Befruchtung. Wenn unsere Eltern ihres dazu beitragen, und die ganze Situation und alles rundherum spielt einfach mit.
Ja.
Und was du auch gesagt hast, sind die Ahnen, die dann dazugekommen sind und alle Frauen. Wir haben in meinem Doula-Training jetzt im Juli auch über diese Themen gesprochen, natürlich. Und über stille Geburten. Und wie wenig eigentlich da getrauert wird. Und dass da noch ganz dringend ein Wandel nötig ist. Im Umgang auch. So wie du sagst, das Kind wurde entfernt, sie ist aufgewacht und sie wusste gar nicht, was los ist.
Ja.
Das ist einfach eigentlich unvorstellbar.
Ja.
Und das war schon im 5. Monat. Das ist nicht ohne.
Nee, also das ist so tief drin und meine Mutter ist tatsächlich auch eine, also ihr Körper zeigt es, ne? Die ist schon sehr, hat sehr viel Erkrankungen und so, ne? Der Körper zeigt einfach diesen Schmerz auch immer noch, der ja auch da drin ist. Und sie ist nicht der Typ, die sich das, die guckt sich es sich nicht an. Es ist ja auch, das darf ja auch jeder für sich selber, das muss jeder immer für sich selber entscheiden. Und für mich ist es so, ich gucke es an und ich heile es ein Stückchen für sie mit. Also ich hatte ja auch eine erste kleine Geburt vor unserer Tochter. Und da habe ich schon gemerkt, das war schon ein Heilungsweg. Weil dieses Kind, das war in der 12. Woche, ist es geboren zu Hause. Und es war einfach, das wurde bewundert, also ich habe es aufgefangen, es wurde gesehen, es wurde bewundert, es wurde verabschiedet. Und das war damals schon der erste Weg in diesen Heilungsprozess. Mhm. Also es war auch nicht, für mich war es nicht ohne Grund, dass diese Seele kurz aufgetaucht ist und wieder gegangen ist, weil die hatte mir einfach was Wichtiges mitzuteilen und zu zeigen und heil zu machen. Genau, ja, das sind so Sachen, also ich glaube, wirklich nichts passiert ohne Grund.
Ja.
Wir haben immer die Chance, dahin zu schauen und anzunehmen. Ja.
Ja. Ja, absolut, ja. Und hast du dann deine Mutter eigentlich darauf angesprochen, nach dieser Aufstellung?
Es ist ganz spannend. Wir sind tatsächlich darüber noch, habe ich es ihr erzählt? Es ergab sich noch nicht so der richtige Raum dafür. Mhm. Ich denke, er wird irgendwann da sein. Ich habe das so ein bisschen erzählt, aber es war so im Telefon, ne? Wir wohnen jetzt auch nicht nah beieinander.
Ja.
Wir sehen uns nicht so häufig. Ich glaube, irgendwann wird es nochmal da sein. Es war schon schön, dass ich vorher schon nochmal intensiv auch über meine Geburt mit ihr reden konnte und da kamen auch nochmal Dinge für sie hoch und genau, es wird
Es ist auch schön zu wissen, irgendwie, das hat mich beruhigt immer, dass ich das nicht mit den anderen, also ich muss nicht die anderen verändern.
Ja, genau.
Ich muss nicht hingehen und mich in diese Situation bringen, diese Themen aufzuwühlen, weil es einfach ausreicht, wenn ich mich mit den Themen befasse und damit mit mir zu tun habe, also mich heile für mich und das auch nicht an meine Kinder weitergebe.
Ja. Genau. Absolut. Da muss ich gerade so an so ein Zitat aus dem Buch Versöhnung, glaube ich, heißt es, Versöhnung mit dem inneren Kind von Thich Nhat Hanh, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche. Das ist ja auch ein Mönch, ein buddhistischer, und der hat dieses Buch geschrieben. Und da sagt er auch, also es ist, also wenn wir uns kümmern um uns um uns kümmern und um unser inneres Kind und eben die Heilung des inneren Kindes, dann heilen wir das einfach für die vorangegangenen Generationen mit und für die zukünftigen auch. Also es ist Win-Win-Win für alle. So weit ist das einfach. Das ist einfach großartig. Und ich merke ja selber, wow, was sich für Räume jetzt auch dadurch für mich eröffnen, was einfach, es gibt neue Möglichkeiten. Ich habe mir gerade ein Haus in Dänemark gekauft, einfach so. Ich mache das jetzt. Das sind so Sachen, das wäre für mich früher unvorstellbar gewesen. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe viel weniger Angst. Ich gehe einfach, ich habe viel mehr Vertrauen ins Leben. Und das ist so bereichernd, wenn man da hinschaut und hinguckt. Es tut auch weh natürlich. Es geht auch darum, echt durch diesen Schmerz hindurchzugehen und den dann, der wird dann aber transformiert. Das ist, was ich echt immer verspreche. Versprechen kann. Wenn man da wirklich durchgeht, dann transformiert sich ganz viel.
Ja. Zurück ein bisschen zum Babyweinen.
Ja. Gehört alles eben dazu.
Es gehört dazu, aber es gehört eben, ja genau, es gehört dazu. Was triggert uns da jetzt, wenn unser Baby weint? Warum explodieren wir? Oder?
Ja, warum wir explodieren? Weil unser Körper dann erinnert wird an eine Situation. Unser Körper und ne, unser ganzes System wird auf einmal an eine Situation erinnert, die wahrscheinlich in unserem Babyalter lag. Und das ist unsere eigene Geschichte. Wie wurde mit uns umgegangen? Wenn wir, ne, in der Regel ist es so, dass es eben schon die eigene Babygeschichte ist, dass wir eben schreien gelassen oder abgelenkt worden sind. Und dieser Schmerz, das ist ja was in den ersten 3 Lebensjahren, das ist ja was wir nicht im Kopf haben, was wir nicht als Erinnerung haben, aber unser Körper hat es abgespeichert. Es ist einfach in den Zellen als Erinnerung drin. Und dieses Gefühl kommt dann wieder hoch. Deswegen ist es auch so, häufig kriegen wir das, ja, wie gesagt, bei anderen Kindern ist es nicht so schwer, aber wenn das betrifft uns einfach existenziell, wenn es unser eigenes Kind ist, ist es einfach bam, dann wird das wieder, diese Not wird dann wieder wach.
Ja.
Und daher ist es auch immer, ich sage dann auch immer, das ist, ne, schau hin, das ist auch deine, es ist auch nicht immer nur unbedingt, natürlich die Not ist des Kindes, aber wenn dein Baby bei dir im Arm ist und du vorher alles auch abgecheckt hast, ne, ob es hungrig ist, ob es warm, zu kalt ist, ob die Windel voll ist oder nicht, oder viele haben ja auch immer, das ist auch so ein Thema, Bauchschmerzen. 3-Monats-Koliken. Und ja, da sage ich immer, das ist so ein niedriger, ganz kleiner Prozentsatz, diese 3-Monats-Koliken, dass es wirklich Koliken sind. Meistens ist es tatsächlich ein Wein, um etwas zu verarbeiten. Genau. Und jetzt bin ich davon abgekommen, von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich dann sage, dein Baby ist ja bei dir in Sicherheit. Es kann nichts passieren. Du darfst einfach sitzen. Du musst nichts machen. Du darfst sitzen und zuhören und einfach nur da sein. Und das ist dann aber wirklich auch, dass man immer auch guckt, das ist wirklich auch der eigene Schmerz, der damit rauskommt, und dass wir uns den ansehen und da auch hinspüren und da auch wirklich, also was da ja nicht passiert ist, dass wir als Kinder gehalten worden und zugehört worden ist. Und das macht ja was, dass da keine Regulation stattfinden konnte. Das heißt, unser Nervensystem wurde da nicht ins Gleichgewicht gebracht. Deswegen geht es nach oben oder nach unten, kippt es da wieder raus. Und was wir dann machen dürfen, ist, dass wir uns selber regulieren. Dass wir dann schauen, okay, was passiert, nämlich wenn ich das Baby halte und dem beim Weinen zuhöre, irgendwann fängt es an, wieder ruhiger zu atmen. So. Dann oft gibt es noch einen ganz intensiven Blickkontakt. Und in der Regel ist es so, dass sich der ganze Körper dann entspannt. Und das Spüren, also ich sage auch immer, da fließt die Liebe, ne? Es gibt Blickkontakt. Und der ganze Körper entspannt, wird weich. Und das ist ja was, was da passiert. Es findet eine Regulation statt im Körper. Der Körper ist in Aufregung und dadurch, dass wir Leuchtturm sind und dass wir diesen Raum geben und diesen Halt, kann das Baby sich irgendwann, das Kind sich wieder entspannen und es kann wieder ins Toleranzfenster zurückkommen, wo alles gut ist und ausgeglichen und gut in Verbindung. Und das dürfen wir selber machen, indem wir wieder in unseren Körper hineingehen. Also wir haben jetzt meistens nicht so die Möglichkeit, dass uns jemand hält in dem Moment. Gibt es auch. Das mache ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit, wenn ich vor Ort bin, dass ich die Mama halte oder der Papa die Mama hält und ich auch noch zusätzlich dabei bin. Mhm. Und wir können aber einfach über Körperübung schauen, dass wir wieder uns regulieren. Genau.
Ja. Jetzt habe ich gerade noch eine Frage dazu, aber jetzt ist mir entfallen. Oft ist es ja so, dass eben es ist diese Diskrepanz zwischen schreien lassen und dann habe ich es aber im Arm, lass es schreien. Gleichzeitig, so wie du sagst, bin ich dann aber irgendwie nicht anwesend oder laufe irgendwie wie eine Wilde durch den Raum und hoppel herum. Also ich kenne das alles von mir, von meinen beiden Kindern. Also ich bin gespannt, wie es jetzt beim nächsten wird.
Ja, sicherlich nochmal wieder anders.
Ja, nochmal anders. Und so wie du sagst, jede Geburt, auch wenn es jetzt die schönste Geburt der Welt wird oder so, aber ist einfach ein Thema. Und ja, da wird jedes Baby ist individuell, jede Situation.
Ja.
Und was du vorher noch irgendwann gesagt hast, war, was ich oft höre, dass es ganz unauffällige Kinder gibt. Mhm. Also so wie du es bei dir beschrieben hast, dass du dich wegbeamst, dass du in den Schlaf gehst und dann nicht schreist. Also es gibt ja die wütenden Kinder und es sind immer die schlimmen Kinder, die immer so viel schreien. Und dann gibt es die braven Kinder, wo immer gefragt wird, na, und ist eh brav.
So pflegeleicht.
Also, bei uns ist das so, bei uns heißt es immer, na, ist eh brav. Das ist so eine der ersten Smalltalk-Fragen, wenn man ein Baby bekommen hat.
Oh, ja.
Und schläft es brav und so weiter. Und da gibt es, finde ich, schon auch so eine Tendenz, dass Kinder, die halt sehr unauffällig sind, das wird dann übersehen. Ist das auch ein Thema bei dir dann manchmal, was da aufkommt? Oder kommen wirklich nur Eltern, wo sie sagen, das Schreien steht im Vordergrund?
Das ist natürlich das, was in Anführungsstrichen auffällig ist. Und wo ich immer sage, herzlichen Glückwunsch, dein Kind ist sehr gesund, es meldet sich. Ja. Und tatsächlich das, was du beschrieben hast, das ist etwas, was ja auch sehr, sehr oft stattfindet. Dass Kinder merken, oh. Und es ist tatsächlich oft auch ein Schutz für die Eltern, weil wenn zum Beispiel so eine traumatische Geburt war und die Mama so erschöpft ist und wenn dann das Baby noch schreien würde, dann würde alles zusammenbrechen. Und das ist manchmal auch schlau von dem Baby, da nicht zu schreien, sondern sich einfach auch ein bisschen wegzubeamen. Um die Mama und einfach damit die Mama erstmal wieder in ihre Kraft kommen kann. Und da, ne, also es kommen auch Eltern zu mir, die sagen, boah, wir hatten irgendwie eine echt beschissene Geburt und mein Kind schläft sehr, sehr, sehr viel und ich mache mir schon, ne, weil ich darüber natürlich auch rede, dass man da schon auch hingucken darf. Mein Kind ist aber sehr, da ist es häufig so, dass die Kinder sehr unruhig sind. die schreien nicht, aber die sind, es kann passieren, wenn die dann älter werden, dass sie sehr unruhig sind, hippelig, immer zu Gange, gar nicht so mal für sich da sein können oder so zur Ruhe kommen können. Weil tatsächlich dieser Druck ja nicht rauskommen durfte bisher. Und da animiere ich immer dazu, dann zu schauen, gibt es Momente, wo das Baby oder wo auch das Kind, wenn das, ne, können ja auch schon ältere Kinder sein, wo irgendwie eine Situation ist, wo das Kind anfängt zu weinen oder so, dass man da das wirklich auch animiert und sagt, ja, lass es raus. Oder wenn es sich wehgetan hat, dass die Kinder das da runterschlucken und die gar nicht weinen und dass man sagt, boah, du hast dir jetzt aber wehgetan, ne? Puh, ja, und du darfst weinen, dass man dem Kind wirklich die Legitimation gibt, zu weinen und das immer wieder sagt und sich wirklich auch bewusst macht, das ist okay. Das Weinen ist so einfach wichtig, genau wie alle anderen Gefühle auch wichtig sind und dass man das wirklich animiert, das zuzulassen. Und dadurch kann eben auch dieser Druck rauskommen und dadurch können diese Kinder häufig auch wieder mehr entspannen oder es, ne, es wird einfach, auch da wird der Alltag entspannter. Also, ne, oder manchmal sind die einfach total unkompliziert, aber das kann dann später auch sein, dass das auch Kinder sind oder Jugendliche, die dann eher auch in eine Depression rutschen oder so. Also da darf man schon hinschauen, wie ist denn das? Kommen die Gefühle raus, werden die gesehen oder schluckt mein Kind das eher runter? Dass man da ein bisschen feinfühlig hinschaut. Ja. Also das ist ja auch, wie gesagt, meine Geschichte, deswegen ist mir das tatsächlich auch wichtig. Ich war als Kind total ängstlich, schüchtern, total zurückhaltend als Jugendliche auch. Da hatte ich dann auch immer mal so Selbstmordgedanken und sowas, habe ich nicht umgesetzt, ne? Da hatte ich auch keinen Mumm zu, zum Glück. Aber ich hatte eine totale innere Not, immer wieder. Ich habe aber auch in mir einen sehr gesunden Kern, der auch gesagt hat, so nach dem Abi, du musst jetzt mal raus in die Welt. Da bin ich nach Südafrika gegangen und da habe ich auch alles dran gesetzt, damit ich das mache, damit ich einfach neue Erfahrungen mache, damit ich Erfahrungen mache, dass ich Dinge schaffen kann, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe und merke, ah, es geht und ich kann das und ich darf das und es ist gut so und genau. Mhm. Aber das ist etwas, was natürlich auch unterschiedlich ist. Mhm.
Ja, das erinnert mich ganz stark an mich.
Ja.
Immer ganz unauffällig.
Ja. Ja, brav, ne? War schön brav.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in unserer Gesellschaft.
Lieb und brav. Und da habe ich immer gesagt, das wollte ja auch, na, ist sie denn, ach, die ist aber lieb zu unserer Tochter, ne? Oder die ist ja jetzt ganz brav, wenn die so einfach entspannt im Arm war und so, ja, ich sage, die ist auch lieb oder die ist auch brav, wenn sie schreit, habe ich dann immer gesagt. Und die so, ja, sage ich, das gehört auch dazu. Ne? Die ist immer das ist einfach immer ein tolles Kind, jeder Mensch ist wundervoll und alles gehört dazu. Genau.
Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, also ich habe da wirklich auch kurz mal meiner Mutter durchgehört, wie du das vorhin erzählt hast. Genau. Ja, jedes Kind ist gut so, wie es ist. Auch in dem Moment, wenn es schreit. Das ist so wichtig. Du hast vorher gesagt, dieses, wenn ein Kind sich zurückhält mit dem Weinen, dass man es trotzdem daran erinnert. Das war das, wo meine Mutter kurz oder irgendeine Stimme aufgepoppt ist. Ich glaube, meine Mutter. Ja, erinnere sie doch jetzt nicht daran. Oder irgendwie, das kann man ja übergehen und so drüber hinwegsehen. Weil ich das auch manchmal mache, dass ich dann extra noch hingehe und frage. Und dann wird es natürlich schlimmer. Natürlich weint mein Kind dann schlimmer.
Yeah.
Weil ich dann wirklich mal frage, was ist los, was ist passiert? Was kann ich tun? Oder ja, magst du zu mir?
Ja, und da spürt man einfach auch diesen Schmerz deiner Mutter, ne? Die da einfach diesen Schmerz nicht fühlen will und diesen Schmerz auch nicht sehen und nicht hören möchte. Das ist ja auch ihr Thema.
Genau. Ja, da gibt es viele Menschen rundherum.
Ja, das ist einfach gesamtgesellschaftlich gerade noch ein großes Thema.
Ja. Deswegen tragen wir die Botschaft hinaus. Machen noch mehr zu diesen Dingen, noch mehr Aufmerksamkeit für alle Mütter da draußen, bis sie es alle wissen.
Ja. Raus mit den Gefühlen. Yay! Alles darf sein. Alles hat seinen Grund, immer. Es hat immer einen Grund und es gilt es zu sehen.
Genau. Ich danke dir für dein Dasein.
Danke dir.
Deine Worte. Und deine Arbeit.
Ja.
Was du tust, ist wirklich wichtig.
Ebenso. Danke, Marion. Denn bei dir ist es ja ganz genauso. Irgendwann, das nächste Mal interviewe ich dich, wenn ich soweit bin mit meinem Podcast.
Warte überhaupt, das weißt du.
Ja.
Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist oder sogar den Podcast abonnierst und mir regelmäßig zuhörst. Alle Informationen zu mir und meinem Angebot findest du unter www.marionfritz.com und ich freue mich natürlich über deine Nachricht an hello@marionfritz.com. Außerdem findest du mich auf Instagram und auf Facebook unter Marion Fritz Shiatsu und Doula. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.